Es gibt zum Beispiel Zuzüge von langjährigen Neonazis und Rechtsextremen aus Westdeutschland, die bewusst nach Ostdeutschland ziehen. Ich glaube, die DDR-Geschichte spielt eine zentrale Rolle. Also, dass wir hier im Osten innerhalb dieser 40 Jahre keine demokratischen Erfahrungen hatten, vor allem keine Selbstbestimmung. Und dann, muss man sagen, ist in den letzten 34 Jahren, naja, jeder denkbare Fehler gemacht worden. Und dann ist aber das andere Problem, dass 24,9% der Menschen in diesem Kreis, die gewählt haben, offensichtlich der Meinung sind, ein Neonazi, der wirklich ganz klar sich eine Politik nach dem Vorbild des historischen Nationalsozialismus wünscht, also mit allem, was dazugehört, sich zu Hitler bekennt, zur SS und so weiter, dass der ein geeigneter Landrat ist.
In Aachen wurde kürzlich das Tagebuch von Anne Frank verbrannt, der Terroranschlag von Halle oder auch das Mitgrölen von umgedichteten Texten zu eigentlich harmlosen Partyhits. Extremismus in Sachsen-Anhalt. In unserer heutigen Folge vom Wahllokal wollen wir uns mit diesem komplexen Thema auseinandersetzen. Mein Name ist Stefan B. Westphal.
Ja, und nachdem ich den Stefan das letzte Mal hier habe alleine sitzen lassen, bin ich auch wieder fit am Start. Anna Petersen. Ja, und damit herzlich willkommen bei uns im Wahllokal. Es ist eines der letzten Male, die wir uns hier zusammenfinden. Auch heute natürlich wieder mit einem Gast, Thorsten Hanel. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Herr Hanel ist früher mal in der Punk-Szene in Sachsen-Anhalt verankert gewesen und heute Rechtsextremismus-Experte für den Miteinander e.V., der sich für Weltoffenheit und Demokratie einsetzt und das auch schon seit gut 25 Jahren. Respekt. Wollen Sie mir mal erzählen, wie es zu diesem Schritt gekommen ist in Ihrer Biografie?
Sie haben es ja gerade schon kurz erwähnt, wir hatten es ja im Vorgespräch. Ich bin war hier in Halle, bin in Halle geboren und auch aufgewachsen, war hier Teil der Punk-Szene, können sich jetzt alle irgendwas drunter vorstellen. Und habe damals schon, gab es seit ungefähr 85, 86, gab es immer wieder Begegnungen mit rechten Skinheads, mit Neonazis, die uns als Punks angegriffen haben, angreifen wollten. Gleichzeitig gab es auch immer wieder, das gehört auch dazu, von sogenannten normalen Bürgern Bemerkungen wie, euch hätte man vergasen müssen oder wenn du meiner wärst, dann würde ich dich zusammenschlagen und so. Also das heißt, wir sind relativ viel mit Gewalt auseinander oder konfrontiert worden und haben, oder ich muss für mich sprechen. Und irgendwann war die Frage, was mache ich damit? Laufe ich weg? Wehre ich mich? Wäre ich zum Opfer? Und ich habe mich relativ schnell entschieden, mich zu wehren, mich damit auseinanderzusetzen. Und daraus ist mittlerweile, naja, es ist fast 40 Jahre her, eins der wesentlichen Themen in meinem Leben geworden, die Auseinandersetzung mit extrem rechten Strukturen und Strategien.
Es ist die, muss ich dazu sagen, Folge, für die es mit Abstand am schwierigsten war, einen Gast zu finden. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Sie heute hier sind. Aber haben Sie eine Theorie dazu, warum sich keiner traut, mit uns über Extremismus zu sprechen?
Naja, ein Teil der Theorie wäre ja, dass ich Ihnen auch gesagt habe, ich spreche mit Ihnen gerne über Extremismus, sage Ihnen aber auch, warum ich den Begriff Extremismus oder die Extremismustheorie für irreführend halte. Und ich kann gerne über Rechtsextremismus reden, weil ich dafür, weil das Teil meiner Arbeit ist, weil es, wie gerade schon gesagt, einen großen Teil meines Lebens einnimmt, mich mit extrem rechten Entwicklungen auseinanderzusetzen. Und das ist komplex, das werden wir jetzt auch noch merken. Es ist kein Thema, wo es jetzt einfache Antworten gibt oder wo alles schwarz-weiß ist. Die Grenzen sind fließend, sind in den letzten Jahren noch sehr viel fließender geworden. Und gängigerweise versteht man ja dann dieses, also wenn man jetzt das Modell des Verfassungsschutzes nehmen würde, hätte man klassisch den Rechtsextremismus, dem gegenüber steht der Linksextremismus, dann gibt es auch noch so religiösen Extremismus. Und das stimmt zum Teil und es stimmt eben auch nicht, weil Teile, also eine intensivere Auseinandersetzung dann sehr schnell klarstellen, dass diese Mitte, die in diesem Modell immer als die ungefährdete Struktur dargestellt wird, also in der Extremismustheorie heißt es gibt die Gesellschaft und in dieser Gesellschaft gibt es eine starke, breite Mitte und es gibt Ränder. rechts und links und dann eben auch noch zum Beispiel islamistisch. Und diese Mitte wird daraus bedroht, ist aber eigentlich nicht Akteur in dieser Theorie. Und da wir uns mittlerweile, das lässt sich relativ leicht schon widerlegen, mit Wahlergebnissen von 30, 40, 50, teilweise über 50% für eine eindeutig extrem rechte Partei, die AfD. Und insofern ist relativ klar, dass die Mitte in dieser Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielt. Ich habe hier ein Buch liegen, das heißt Die distanzierte Mitte, wo es darum geht, ist genau eine Studie, sehr intensiv, sich seit vielen Jahren, eine Langzeitstudie, damit auseinandersetzt, wie ist das Verhältnis der politischen Mitte zum Rechtsextremismus.
Damit aber vielleicht trotzdem klar ist, worüber wir in dieser Folge sprechen, können Sie trotzdem einmal näher einordnen, wo für Sie Extremismus anfängt und wo er aufhört, dass wir einen definierten Gegenstand haben?
Ja, da muss ich auch wieder die Theorie benutzen, die ich jetzt selber nicht so passend finde. Es geht vor allem um die Ablehnung der demokratischen Strukturen und Institutionen. Da würde ich zum Beispiel sagen, das betrifft viele Menschen, die als linksextrem geframed werden, nicht. Oder nur zum Teil oder zum geringeren Teil. Gewalt spielt eine ganz zentrale Rolle. Also Gewalt zur Durchsetzung politischer Mittel, die definitiv abzulehnen ist. Und das sind im Prinzip schon die zentralen Merkmale eigentlich, wenn man sozusagen die Extremismus-Theorie als solche vorstellen wollen würde. Also Ablehnung demokratischer Strukturen, kämpferisch. Also es ist dann bei der Frage, wann geht es zum Beispiel um Parteiverbot, dann muss es ein kämpferisch aktiver den Willen geben, das sozusagen mit Gewalt umzusetzen, diese politische Theorie. Und wir sehen schon, das ist nicht so ganz einfach, das überhaupt zu beschreiben, was, also vor allem, wenn man so global bleibt und sagt Extremismus und nicht die Phänomene einzeln erklärt.
Aber trotzdem, und auch das ist ja statistisch vom Ministerium, vom Innenministerium kürzlich mitgeteilt worden. Also wir haben in Sachsen-Anhalt, wenn wir den rechtsextremistischen Teil der Straftaten uns angucken, 2000 Straftaten, die erfasst wurden, rundgerechnet jetzt mal aus dem linksextremistischen Spektrum, waren es 350. Also das ist ja schon mal ein Riesenunterschied und deshalb auch, dass Sie heute hier sind, um mit uns über Rechtsextremismus zu sprechen.
Vielleicht lohnt da auch noch mal eine Frage, die auch noch mal auf die Definition abzielt. Haben wir denn in Deutschland ein Problem mit Rechts oder mit Rechtsextremismus? Das wird ja oft in eine Schale geworfen.
Da sind wir schon wieder bei den komplexeren Themen. Natürlich gibt es ein legitimes politisches Spektrum rechts dieser Mitte. Und zum Beispiel, wenn man sich die Entwicklung der CDU in den letzten Jahren anguckt, sagen die ja selbst ganz bewusst, sie entwickeln sich nach rechts. Es gibt CDU-Politiker, die ganz klar sagen, wir sind rechts und auch großen Wert drauf legen, dass es genau diesen Unterschied gibt. Und den gibt es auch. Bei der extrem Rechten reden wir dann tatsächlich von Demokratiefeinden, von Menschen, die eben die Demokratie abschaffen wollen, die sollen der Demokratie abschaffen wollen, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angreifen, die Rede-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit abschaffen und angreifen wollen. Das dann übrigens interessanterweise oft so ähnlich wie ihre Vorbilder, wie das zum Beispiel in Russland passiert, wie das in Ungarn passiert in den letzten Jahren. Oder Trump ist in den USA ein großes Vorbild mit seinen antidemokratischen Vorsätzen. Und natürlich gibt es sozusagen ein Spektrum, was rechts ist, was auch konservativ ist und
jetzt, und deswegen aber nicht das demokratische Grundsystem ablehnt oder bekämpft. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Wenn ich das richtig verstehe und nochmal zusammenfasse, rechts ist sozusagen eine politische Richtung innerhalb einer gesellschaftlichen, demokratischen
eines legitimen
Spielart.
Politischen Spektrums.
Und alles, was sozusagen dieses demokratische System bekämpft oder aktiv ablehnt, da würden Sie jetzt den Rechtsextremismus oder beziehungsweise die Grenze zum Rechtsextremismus ziehen.
So in etwa. Es ist jetzt ein bisschen schemenhaft, aber genau.
Aber wäre es dann nicht besser, zum Beispiel bei Demonstrationen oder auch Wahlplakaten jetzt nicht zu schreiben gegen rechts, sondern gegen Rechtsextremismus?
Naja, das ist ja zu einfach. Ich habe ja gesagt, es ist schemenhaft. Es gibt tatsächlich Probleme in dieser Grenze. Aktuell wird es ja immer die Brandmauer zum Beispiel zur AfD, die CDU selbst, auch Merz sagt, es gibt diese Brandmauer im alltäglichen politischen Prozessen, gerade in den kommunalen Parlamenten, sieht man, dass die sehr, sehr lückenhaft ist und sehr stark bröckelt. Gleichzeitig, wenn man sich die AfD anguckt, führende PolitikerInnen aus der AfD, dann haben viele eine CDU-Vergangenheit zum Beispiel. Also Gauland, so als bestes Beispiel. Das heißt, es gibt in dieser Grenze ein Problem. Es gibt aber Leute, ich habe mir Teile ihrer Podcasts angeguckt, Götz Ulrich zum Beispiel, ein gutes Beispiel, CDU-Landrat hier aus Sachsen-Anhalt, konservativer Mensch, der trotz allem sehr progressiv ist in vielen Bereichen. Wir hätten uns zusammen hier hinsetzen können, wir kennen uns seit vielen Jahren. Er arbeitet mit unserem Verein zusammen, hat da überhaupt keine Berührungsängste und wir auch nicht. Das heißt, es geht nicht bei der Auseinandersetzung mit extrem Rechten, nicht um Auseinandersetzung mit Rechten im konservativen Sinne. Da können wir diskutieren. Wir haben bestimmt unterschiedliche Vorstellungen, familienpolitisch, sozialpolitisch bestimmt. Aber da ist ein Diskurs möglich und da ist sozusagen ein Diskurs auf Basis demokratischer Grundwerte. Und da ist es, finde ich, auch wichtig, die Trennung zu machen. Aber um die Frage zu beantworten, in bestimmten Bereichen macht es Sinn. Ich habe ja auch gesagt, ich engagiere mich auch für das Bündnis Halle gegen Rechts, da gibt es die Kritik immer mal. Allerdings ist es auch so, dass unser Bündnis gibt es mittlerweile auch seit 14 Jahren. Im Gründungsprozess war zum Beispiel ein CDU-Politiker mit eingeladen. Der war einmal kurz da und ist dann nie wieder gekommen. Das heißt, so einfach ist es dann auch nicht. Und es ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, wo verläuft da die Grenze. Aber klar ist, es gibt ein legitimes politisches Spektrum, das rechts ist. Aber es gibt eben ein sehr, sehr großes Problem mit Rechtsextremismus und der extremen Rechten.
Sachsen-Anhalt gilt ja auch als Hochburg für rechtsextrem genutzte Gebäude. Soll heißen, da gibt es Verfassungsfeinde, die diese Immobilien kaufen und nutzen, um sich zu vernetzen und zu schulen. In Sachsen-Anhalt sollen das laut Statistik 33 Stück gewesen sein. Zum Vergleich, da gibt es wesentlich größere Bundesländer wie NRW mit 15 oder auch Bayern mit 18. Wie passiert das und was kann vielleicht auch Kommunalpolitik tun, um sowas zu verhindern? Das muss doch wohl möglich sein.
Diese Zahlen sind ein bisschen verzerrt, so, was nicht heißt, dass es nicht ein Problem gibt. Also den Trend sieht man seit vielen Jahren, dass extrem rechte Personen vor allem, das sind dann oft Privatkäufe, selten von Organisationen, Immobilien erwerben, mit dem Grund, dort ungestört von staatlicher Repression oder wesentlich ungestörter als in öffentlichen Räumen zum Beispiel, Konzerte zum Beispiel zu veranstalten, Parteiveranstaltungen, Kameradschaftstreffen, das alles, was so unter diesem Label ist. Teilweise gibt es dann Ostern, heißt bei vielen rechtsextremen Ostara. Es gab das auch hier in Sachsen-Anhalt, dass dann in so einem gekauften Gelände dann Ostara-Feiern stattfanden und so. Das gibt's überall und auch in Sachsen-Anhalt. Und auch hier sieht man, dass zum Beispiel solche Konzerte, wenn sie stattfinden, vermehrt in solchen Objekten stattfinden und weniger, wie das früher oft war, in angemieteten Räumen, weil da eine größere Aufmerksamkeit mittlerweile herrscht, sowohl der Behörden, also der Polizei und Verfassungsschutz, als auch innerhalb der Bevölkerung, so dass es schwieriger ist, zum Beispiel eine Gartenkneipe anzumieten, um da so ein Konzert zu machen oder so. Das heißt, es gibt es in allen Bundesländern, auch in Sachsen-Anhalt. Die Statistik ist hier ein bisschen verzerrt, weil in diesem es geht um eine Antwort auf eine Anfrage bei dieser aktuellen Zahl. Und da wurden, weil seit November letzten Jahres die AfD hier in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem gilt, das heißt, sie ist jetzt Objekt der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Vorher war es noch ein Verdachtfall. Diese Einstufungen sind ja allgemein bekannt, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist, wo verläuft da die Grenze. Das heißt, seit November ist die AfD hier als gesichert rechtsextrem. Deshalb werden ganz viele Objekte der AfD aktuell in dieser Anfrage mit aufgezählt. Das heißt, dadurch gibt es so einen Anstieg innerhalb des letzten Jahres. Und es ist eben auch eine Frage der Erfassungskriterien. Ich würde vermuten, dass in NRW und in Bayern es mehr Objekte gibt. Nicht um das schön zu reden, es gibt genug solche Objekte in Sachsen-Anhalt und die Bedeutung darf auch nicht unterschätzt werden. Aber im Vergleich zu anderen Bundesländern, glaube ich, ist Sachsen-Anhalt da nicht schlechter oder besser oder hat kein größeres Problem, sondern hat das Problem, was es bundesweit mit solchen Immobilien gibt.
In Bezug auf die Immobilien, wie würden Sie denn sagen, wo steht denn Sachsen-Anhalt? Wenn man mal den Bundesvergleich nimmt, hat Sachsen-Anhalt ein größeres Problem mit Rechtsextremismus als andere, wie ja oft auch die Erzählung lautet, oder ist das ein Gerücht?
Nein, Gerücht ist es ganz sicher nicht. Es gibt ja objektive Kriterien. Also wenn man sich zum Beispiel die Wahlergebnisse anguckt, dann kann man ja, wo wir gerade bei der AfD waren, nochmal schauen, wie hat die Partei hier abgeschnitten. Bei der letzten Landtagswahl waren es 20,2%, glaube ich, bei der vorherigen, also 2016, 24,6. Das war damals das höchste Ergebnis, was die AfD hatte. Es kam damals auch so ein bisschen aus dem Nichts, weil zur gleichen Zeit gab es noch Fraktionen in Thüringen und Sachsen mit um die 10%. Das heißt, sie hat hier wirklich einen massiven Zugewinn erlebt. Gleichzeitig, ich habe ja gerade erwähnt, es gibt Miteinander seit 25 Jahren. Einer der Impulse für die Gründung war die Landtagswahl 1998, als die DVU damals 12,6% bekommen hat. Das heißt, es gibt hier schon sehr lange ein Problem, was sich eben auch einfach bei den Wahlen messen lässt. Ich glaube, das sind objektive Kriterien, auch wenn man jetzt darüber streiten könnte, ob jetzt jeder Wähler, jede Wählerin überzeugte Rechtsextreme war oder nicht. Aber es zeigt sich an den Wahlergebnissen. Gleichzeitig ist es so, dass Sachsen-Anhalt, muss das kurz erwähnen, ein Teil unseres Vereins miteinander, wir haben verschiedene Projekte. Ein Teil ist die mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt, also die sich explizit um Opfer von Gewalt aus rassistischen, anderen Menschen verachtenden, antisemitischen Gründen kümmert. Und die Kolleginnen von der Opferberatung machen seit Jahren Statistik, wie viele Gewaltfälle gibt es, die oft auch von den polizeilichen Fällen abweichen. Da gibt es verschiedene Gründe für. Und da hat Sachsen-Anhalt seit vielen Jahren auch einen der Spitzenplätze in der bundesweiten Auswertung. Nebenbei, weil wir hier in Halle sind, ist noch zu erwähnen, dass Halle auch seit vielen Jahren den Spitzenplatz rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt hat. Das heißt, das Problem findet auf verschiedenen Ebenen statt. So, Gewalt ist ein ganz wichtiger Indikator, weil Rechtsextremismus sehr schnell und sehr konsequent eben auch mit Gewalt umgesetzt werden soll. Aber es gibt eben auch Kriterien wie Wahlergebnisse oder diese Immobilien und so.
Aber da frage ich mich, wie konnte denn der Rechtsextremismus hier so groß werden? Hat man da was versäumt?
Das frage ich mich auch. ich glaube, es gibt, wie bei den meisten Sachen, keine monokausalen Erklärungsansätze. Es ist ja eine Frage, wie haben sich die ostdeutschen Bundesländer in den letzten 33 Jahren entwickelt. Da ist das, was ich jetzt gerade belegt habe für Sachsen-Anhalt, lässt sich ähnlich mit leichten Unterschieden für die ostdeutschen Bundesländer belegen. Das heißt, es gibt immer noch einen signifikanten Unterschied in den Wahlergebnissen extrem rechter Parteien, in der Gefahr, Opfer rechter Gewalt zu werden. Auch da gibt es Statistik, so eine Errechnung. Ich glaube, es ist im Osten 2 bis 3 Mal höher als im Westen, zum Beispiel Opfer einer rassistischen Gewalttat zu werden. Und es gibt eben auch eine Stimmung. Es gibt zum Beispiel Zuzüge von langjährigen Neonazis und Rechtsextremen aus Westdeutschland, die bewusst nach Ostdeutschland ziehen, seit 1-2 Jahren auch bewusst nach Sachsen-Anhalt ziehen zum Beispiel. Das heißt, auch das sind wieder Kriterien dafür, aber das ist noch nicht die Erklärung. Und ich glaube, Erklärung es hat sehr viel damit zu tun, auch wenn wir hier ein bisschen mehr Zeit haben. Ich glaube, die DDR-Geschichte spielt eine zentrale Rolle. Also, dass wir hier im Osten innerhalb dieser 40 Jahre keine demokratischen Erfahrungen hatten, vor allem keine Selbstbestimmung. Also die Menschen haben nicht gelernt, sich um ihre eigenen Interessen zu kümmern, sondern haben alles delegiert. Das heißt, der Staat hat, in dem viele gut gelebt haben und sehr ruhig und widerspruchsfrei gelebt haben, hat sich um alles gekümmert, vom Krippenplatz bis zur Rente eigentlich. So, und ich glaube, das hat dazu geführt, dass Menschen so die Idee von Demokratie, die ja davon lebt, dass Menschen sich einbringen, dass sie sich beteiligen, wieder ein Kriterium, die Mitglieder in Parteien, die Zahlen sind im Osten deutlich geringer als im Westen zum Beispiel. Und in Gewerkschaften und so weiter. Also immer so in Institutionen, die für so eine demokratische Beteiligung in der Gesellschaft stehen, da gibt es immer noch signifikante Unterschiede. Was immer nicht heißt, dass es im Westen alles gut wäre oder es keine Probleme gäbe. Aber sie sind hier definitiv höher. Und ich glaube, das eine ist die Erfahrung in der DDR, fehlende Migration. Also dass zum Beispiel Menschen, die als Vertragsarbeiterinnen kamen, kaserniert waren. Also dass es kaum Kontakt gab, sehr wenig. Es gab den, aber es gab ihn sehr viel weniger als im Westen, wo die Gastarbeiterin mit einem ähnlichen Status kam, aber sich in einer demokratischen Gesellschaft einfach die Freiheit genommen haben oder sich nehmen konnten, zu bleiben, Familie nachzuholen, Geschäfte zu eröffnen und ein normales Leben zu leben. Wir haben ja jetzt sozusagen im Westen, gerade bei türkischer oder griechischer Migration, die dritte, vierte Generation. Das heißt, es ist eine viel längere Erfahrung miteinander. Gibt ja die Kontakttheorie, die sagt, umso größer der Kontakt ist, desto weniger gibt es die Vorurteile. Die alleine erklärt das auch nicht, aber es ist ein Erklärungsansatz. Und dann, muss man sagen, ist in den letzten 34 Jahren jeder denkbare Fehler gemacht worden. Also wenn zum Beispiel der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf erklärt hat in den 90er Jahren, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus, während sowas wie Hoyerswerda, Rostock, also Rostock nur nicht in Sachsen, alles schon passiert ist und wo klar war, die Gewalt auf den Straßen war massiv, das Problem war absolut sichtbar, es gab schon die ersten Todesopfer rechter Gewalt, dann hat die fehlende Auseinandersetzung vor allem in den 90er Jahren natürlich dazu beigeführt, dazu beigetragen, dass es die Situation jetzt gibt. So, und das, wir könnten da wahrscheinlich auch noch mit anderen Expertinnen lange drüber diskutieren. Aber ich glaube, im Kern kann man sagen, aus meiner Sicht ist es so, dass die Geschichte der DDR oder die, dass wir hier im Gebiet der ehemaligen DDR sind, eine wesentliche Rolle spielt. Da würde ich noch mal sagen, dass das Fehlen dieses gesellschaftlichen Bruches von 1968, den es im Westen gab. Also es kommt bei solchen Diskussionen kommt ganz oft das Argument, ja, aber der Westen hatte ja in den 50er Jahren, die Nazi-Eliten haben einfach ohne Bruch weitergemacht in Richter, Staatsanwälte, das waren alles die Eliten, die sozusagen nicht bestraft wurden. Die Entnazifizierung ist unterbrochen worden. Gesellschaftlich war das Bild der Familie viel, viel rückschrittlicher als in der DDR. Das stimmt alles. Aber es gab eben dann, 68, diesen Bruch, der dazu geführt hat, dass Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt wurden. Dass die Frage gestellt wurde, was war eigentlich deiner Familie? Was hat eigentlich dein Opa oder dein Vater gemacht im Krieg? Und das gab es hier in der DDR nicht, weil die DDR ja der antifaschistische Staat war und per Dekret oder per Definition hier nur Antifaschisten gelebt haben. Das heißt, die Massenbasis des NS, wieder sozusagen die Auseinandersetzung mit eigener Geschichte, fand hier nicht statt, musste nicht stattfinden, weil sie nicht nötig war. Und das hat sich, glaube ich, gerecht. Und bin dann in den 70er und 80er Jahren hier aufgewachsen. Und für mich war das ein repressives System. Das hatte nichts Fortschrittliches mehr. Es hatte keine Zukunftsperspektive. Und so weiter. Es führt vielleicht zu weit jetzt, aber wie gesagt, dann hätte es Möglichkeiten gegeben. Ich glaube zum Beispiel, wenn der Vereinigungsprozess demokratischer gewesen wäre, wenn es zum Beispiel ernsthafte Gedanken dazu gegeben hätte, eine gemeinsame Verfassung zu machen, mehr darauf zu achten, dass man zwar das Geld und den Wohlstand tatsächlich hierher transferieren kann, aber Demokratie und demokratische Ideen und Beteiligung an einer Gesellschaft sehr viel komplizierter sind und komplexer, dann wären wir jetzt in einer anderen Situation, glaube ich. Dann wäre die gesellschaftliche Situation nicht so zugespitzt hier.
Wir sind ja ein kommunalpolitisches Format auch, also beziehungsweise es liegt uns am Herzen. Es ist zumindest der Versuch, auch immer ein Stück weit aufzuzeigen, welchen Einfluss denn auf die kommunalen Vertreter vor Ort haben, um vielleicht auch solche Entwicklungen zu verhindern. Und da würde ich gerne noch mal ein Beispiel heranziehen aus dem Nachbarland, aus Thüringen, Hildburghausen. Da steht jetzt tatsächlich ein bekannter Neonazi in der Landratsstichwahl. So, Das ist ein Herr, der wohl bekannt ist, über den wir auch schon berichtet haben. Da gab es diverse Vorfälle, postet bei Telegram mehr als fragwürdige Beiträge, hat in seinem eigenen Lokal auch schon Schnitzel zu Hitlers Geburtstag für 8,88 Euro angeboten. Nochmal zur Einordnung, also die 8 ist... Also das H ist sozusagen der 8. Buchstabe im Alphabet, deswegen ist das ein sozusagen ein Neonazi-Zeichen in diesem Fall oder auch als solches zu werten. Und in diesem Fall hätte es ja theoretisch der Kreiswahlausschuss verhindern können, dass dieser Herr überhaupt antreten darf. Das ist nicht passiert und wie kann das sein?
Auch wieder eine gute Frage. Ich weiß, es gab vorher eine Kampagne, um zu verhindern, kann der Name des Herrn ja eigentlich genannt werden? Oder sollte
das
nicht?
Ja, das ist das Tommy Frank, also, den Namen genau. Haben wir auch schon in unseren Beiträgen genannt.
Ja, genau, weil es gab die Initiative vorher und es gab ja eine ähnliche Initiative nach der Landtagswahl im letzten Jahr in Sonneberg, als der AfD-Kandidat gewonnen hat, gab es ja die Frage, ein Landrat muss, also ist ein politisches Spitzenamt, das hat ihn wahrscheinlich kurz Ulrich hier, glaube ich, auch erklärt, sozusagen, was das eigentlich heißt. Mhm. Und es braucht natürlich dazu eine Zuverlässigkeit und es braucht eigentlich das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. So ist das eigentlich vorgesehen. Und deshalb ist das ja in dem Fall auch geprüft worden, negativ. Das heißt, der AfD-Mensch konnte dieses Amt angehen, wo ich nicht weiß, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, weil auch in Thüringen ist die AfD eine gesichert rechtsextremistische Partei und er ist als Mitglied, also hätte, kann man fragen. Und warum das im Falle von Tommy Frank nicht passiert ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil wir haben ein paar Beispiele genannt. Also, dass dieser Herr ein knallharter Neonazi ist, daran gibt es nun wirklich keinen Zweifel. Es gab so ein schönes Bild in Anführungsstrichen vom MDR ausgerechnet dann bei Twitter, wo er sozusagen, wo gegenübergestellt wurde jetzt das Ergebnis der Wahl, wo er ein T-Shirt anhat, wo Hitler drauf zu sehen ist, zwar mit diesen, es fehlen die Konsonanten, wie das immer so ist, aber das Bekenntnis zum NS ist in dem Falle so klar, wie es nur sein kann. Und ich glaube, dass es ein Fehler ist, dass in solchen Fällen nicht von den juristischen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird. Weil auch wenn es relativ wahrscheinlich ist, dass er im zweiten Wahlgang nicht gewinnt, oder zumindest würde ich davon ausgehen, das wissen wir nächste Woche, ist es trotzdem richtig, die Möglichkeiten, die ja im Grundgesetz und auch sonst gesetzlich möglich sind, aus den Erfahrungen, aus den historischen Erfahrungen in Deutschland, dass es unter anderem die NSDAP war, die legal an die Macht gekommen ist. Und dann, es gab letztens zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes einen guten Kommentar, wo jemand nochmal erwähnt hat, die NSDAP hat 1933 4 Wochen und 2 Tage gebraucht, um aus einer Demokratie der Weimarer Republik eine Diktatur zu machen. 4 Wochen und 2 Tage. Auch wenn ich nicht glaube, dass die AfD die gleiche Geschwindigkeit anlegen würde, oder ein Neonazi wie Tommy Frank, wenn er die Möglichkeit hätte, die ja eingeschränkt sind als Landrat, machen weder die Partei noch jemand wie Tommy Frank ein Geheimnis daraus, was die Ziele sind, die sie vertreten und was sie machen würden oder was sie machen werden, wenn sie die Macht haben und die Möglichkeit haben, politischen Einfluss zu nehmen. Und das halte ich für einen großen Fehler. Gleichzeitig, also das ist die eine, der Verwaltungsakt. Ich verstehe nicht, dass jemand dann offiziell antreten kann, wenn es eigentlich die Grundlage gibt, dass jemand sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen muss. Und dann ist aber das andere Problem, dass 24,9% der Menschen in diesem Kreis, die gewählt haben, offensichtlich der Meinung sind, ein Neonazi, der wirklich ganz klar sich eine Politik nach dem Vorbild des historischen Nationalsozialismus wünscht, also mit allem, was dazugehört, sich zu Hitler bekennt, zur SS und so weiter, dass der ein geeigneter Landrat ist. Das zeigt natürlich, dass das Problem wesentlich größer ist, um nochmal auf ihn zurückzukommen, als irgendwelche politischen Ränder. So, also 24,9% sagen, ich möchte den als Landrat. In der Schau auf das Ergebnis denkt man ja, es sind ja 75, die es nicht wollten. Ist ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Aber diese knapp 25% wollten den tatsächlich. Und das ist, und solche Ergebnisse in der Größenordnung gibt es eben in vielen ostdeutschen Bundesländern seit einigen Jahren. Und ich habe den Eindruck, es fehlt eine politische Strategie dagegen.
Ich muss einmal ganz kurz aufklären, für alle, die jetzt diese Folge hören, zu diesem Zeitpunkt wird die Entscheidung in dieser Woche fallen, und zwar am 9. Juni, an dem ja bekanntlich viele wichtige Entscheidungen auch in Sachsen-Anhalt fallen werden. Aber bei dem, was Sie gerade erzählt haben, stellt sich ja schon die Frage, wie machen das diese Leute, also Menschen mit rechtsextremem Hintergrund? Gibt es da bestimmte Kommunikationsstrategien oder Muster, die da einfach funktionieren und für die ich vielleicht unsensibilisiert sein sollte?
Ja, es gibt bestimmte Strategien. Da kann man zum Beispiel bei Frank bleiben, aber man könnte auch Beispiele hier nehmen. Das ist zum Beispiel so dieses Kümmerer. Also wir haben in Sachsen-Anhalt sind die Strukturen jenseits der AfD tatsächlich relativ klein. Deshalb würde ich jetzt mal Beispiele zum Beispiel aus Thüringen nehmen und aus Sachsen. Tommy Frank zum Beispiel hat eine Gaststätte und stellt sich sozusagen als jemand dar, der was veranstaltet. Also er ist da, er macht was, also er ist der Macher, der Kümmerer, Leute können dorthin kommen. Kümmerer ist gleichzeitig, es gibt noch eine neonazistische Partei, der Dritte Weg zum Beispiel, die sind im Vogtland sehr stark. Übrigens auch hier mittlerweile versuchen hier in Sachsen-Anhalt auch Fuß zu fassen, haben zum Beispiel auf die Verbrennung des Buches in Aachen direkt reagiert und haben dazu einen Post in den sozialen Medien abgesetzt. Und die haben aber in Plauen zum Beispiel mehrere Immobilien, indem sie zum Beispiel sowas wie ein Sozialkaufhaus, würde ich es jetzt nicht nennen, aber so eine soziale Stelle haben, wo Menschen hinkommen können, billiges Essen essen können, gebrauchte Kleidung erwerben können oder tauschen können. Natürlich, bei einer völlig eindeutig neonazistischen Partei gilt das nur für Deutsche in ihrem Sinne, also sozusagen deutsche Abstammung. Und sie schaffen es so aber, ihre politischen Ideen, die wirklich auch in dem Falle ganz klar parallel oder deckungsgleich mit dem historischen Nationalsozialismus sind, zu verschleiern. Leute, die jetzt wenig politisch sind, die zum Beispiel auf so eine Sozialarbeit vielleicht auch angewiesen sind, also weil sie zum Beispiel ein kostenloses oder billiges Essen sich vielleicht sonst tatsächlich nicht leisten können, fallen dann darauf rein und sagen dann auch im Umkehrschluss, na, so schlimm können die ja nicht sein, weil sie helfen mir ja. Und das ist einerseits die Strategie solcher Parteien, die mal mehr, mal weniger aufgeht. Gleichzeitig ist es natürlich das Fehlen von bestimmten Angeboten der demokratischen Parteien zum Beispiel oder auch der demokratischen Gesellschaft. Also das ist, was jetzt häufiger gemeldet wird, dass zum Beispiel die Tafeln oft völlig überfordert sind, dass bestimmte soziale Einrichtungen schlechter finanziert werden und sowas. Das sind natürlich reelle Probleme, auf die dann, wenn es so eine Lücke gibt, Extremrechte sozusagen Angebot machen können. Oder die flächendeckende, das Fehlen von Jugendarbeit, dass Jugendclubs zumachen, dass es kaum Treffpunkte für Jugendliche gibt. Das ist natürlich für die eine Steilvorlage. Und das können sie zum Beispiel, um zurückzukommen, zu den Immobilien, dann für Jugendliche in ihren Immobilien zum Beispiel Treffpunkte anbieten, die sich einer demokratischen Kontrolle, wenn man es mal so nennen will, also dem Wissen, was passiert dort eigentlich, wie werden denn Jugendliche dort eigentlich indoktriniert, völlig entzieht, weil es ja in einem privaten Gelände ist. So, also es gibt solche Strategien und die sind leider an bestimmten Punkten erfolgreich. Nicht unbedingt, weil sie so perfekt sind, sondern ich glaube, weil sie die Schwächen der demokratischen Zivilgesellschaft ausnutzen.
Ich würde auch gerne noch mal einen praktischen Teil einführen. Ich glaube, wir alle hatten schon mal Situationen, die unangenehm war. Da trifft man auf jemanden, der einen womöglich irgendwie, sagen wir mal, mit rassistischen Äußerungen konfrontiert, mit verschwörungstheoretischen Überlegungen. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Also drehe ich mich um und sage, damit möchte ich nichts zu tun haben, ich verschwinde, oder steige ich ein in die Diskussion? Was ist jetzt cleverer?
Na, ich würde es noch mal ein Stück weit auseinandernehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, gehen wir von mir aus, Zeuge einer rassistischen Beleidigung oder sogar eines rassistischen Angriffs werde, dann ist es total wichtig, mich nicht selbst zu gefährden. Die Angst, die in solchen Situationen entsteht, ist gut zu verstehen, weil erstens solche Situationen Angst machen nicht alle Leute zu Helden geboren sind und auch nicht sein sollen. Mhm. Was aber wichtig ist in so einer Situation ist, den Betroffenen beizustehen, zu helfen. Also zum Beispiel die Polizei zu rufen, vielleicht ein Foto oder ein Video zu machen von der Situation, vielleicht einzuschreiten, andere Leute, also klassischer Fall, Straßenbahnnot, finden so eine Fälle wirklich häufig statt in Sachsen-Anhalt. Und häufig berichten die Betroffenen, dass ihnen niemand geholfen hat, dass Leute zugucken, sich wegdrehen. Und das ist eine Mischung aus vielleicht Zustimmung, vielleicht Angst und so. Und das ist für die Betroffenen, also für die Opfer solcher Gewalt oder solcher Beleidigungen natürlich doppelt dramatisch, weil sie denken, es sind doch Leute hier, warum hilft mir niemand? Also in solchen Situationen ist es wirklich extrem wichtig, vielleicht empathiefähig zu sein und zu sagen, wie würde es mir denn gehen in der Situation? Den Leuten helfen, ohne sich selbst zu gefährden, das ist sozusagen in so einem Fall.
Das ist klar. Hm. Ich meine jetzt eher so wirklich diese klassische Küchentisch-Situation, genau, Familienfeier, keine Ahnung, der Handwerker, der gerade versucht, die Spülmaschine zu retten. Also so ganz klassische Situationen, verstanden. Wo das ich Opfer jetzt nicht unbedingt im Fokus
genau.
steht.
Genau, ich wollte nur, weil das ist auch ein wichtiger Punkt und die Frage kommt auch oft, was kann ich machen, ohne mich selbst zu gefährden? Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass es gibt ja oft diese Frage, ja, man muss mit jedem reden oder wie lange sollte man mit jemandem reden? Und ich glaube auch, dass Diskussion und Diskurs eine ganz wichtige Fähigkeit sind. Und ich denke, dass es bis zu einem bestimmten Punkt auch möglich ist, in einer Diskussion Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Aber auch die Erfahrung, während viele Leute schon gemacht haben, ich habe sie oft gemacht, das hat Grenzen. Und ich muss dann entscheiden in der Situation, ist es mir das jetzt wert? Also klassischer Fall, Familienfeier, meinetwegen. Es kommt irgendein, oder ich bin mit Freunden in einer Kneipe oder was weiß ich, und irgendjemand reißt irgend so einen rassistischen oder auch antisemitischen Witz. Ist alles, also alles, ja, wirklich Alltagssituation. Ich glaube, dass es notwendig ist, dann dagegen zu steuern. Und denke, dass es also, dass es extrem wichtig ist, weil sowas nur passiert, solange es keinen Widerspruch gibt oder nur funktioniert. Also ein Witz, der auf Kosten von Minderheiten, es gibt auch frauenfeindliche Witze, wie auch immer, rassistische. Und ich bin selbst mit wirklich ekelhaften Judenwitzen aufgewachsen zum Beispiel. Fällt mir gerade in der Situation ein. Das war gängig, das war normal, in Anführungsstrichen. Und dem zu widersprechen, zu sagen, das ist nicht witzig. Also du beleidigst oder du verunglimpfst gerade Menschen, die übrigens überhaupt nicht hier sind, die sich nicht wehren können. So, was soll das? Was steckt dahinter? Und dann kann sich ja eine Diskussion theoretisch ergeben, dass jemand sagt, ah ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Das wäre vielleicht so eine Situation, wo Reden Sinn macht. Und was aber, glaube ich, auch häufig kommt, ist, oh, du Besserwisser oder ja, nichts darf man mehr sagen und so. Und
das hast du doch aus der Mainstream-Presse.
Ja, oder sowas. Oder ja, hier deine Grünen oder was weiß ich, was so an absurden Vorurteilen mittlerweile kommt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, trotzdem zu widersprechen. Das ist wahrscheinlich unangenehmer. Also die Situation kennen vielleicht sicher viele. Sagen, was mache ich jetzt? Drehe ich mich jetzt einfach weg, tue so, als hätte ich es nicht gehört oder greife ich ein? Eingreifen ist komplizierter. Es zieht ja was nach sich. Wenn ich so tue, als hätte ich es nicht gehört, beschäftigt mich vielleicht selbst, hoffentlich länger. Aber eigentlich ist damit die Situation beendet. Sie wird aber nicht besser, weil es sozusagen widerspruchslos stattgefunden hat und somit wieder Normalität schafft. So. Und deshalb glaube ich, dass es total wichtig ist, zu widersprechen und auch Konsequenzen zu ziehen. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, Leuten zu sagen, im Zweifelsfall, tut mir leid, wenn das wirklich deine Meinung ist, dann habe ich mich in dir verschätzt, dann sind wir nicht mehr befreundet oder ich werde dich auch zur nächsten Party nicht mehr einladen oder. Also ich glaube, dass wenn Menschen solche Positionen äußern, ob als Witz oder als Diskussion oder als politische Idee oder als Werbung für irgendeine Partei, dann braucht es Grenzen im persönlichen Bereich. Und ich denke, dass das eher in den letzten Jahren zu wenig passiert ist, dass solche Leute zu oft Verständnis bekommen haben, weil, na ja, man kann das ja verstehen und es ist ja alles so kompliziert und so. Und ich denke, dass wirklich klarer und am besten öffentlicher Widerspruch wichtig ist und eher zu wenig ausgeübt wird.
Reagieren wir aber vielleicht auch manchmal als Gesellschaft bei entsprechenden Situationen über? Siehe jetzt zum Beispiel Sylt, da steht ja auch in der Kritik, dass viele Veranstalter jetzt zum Beispiel sagen, wir spielen das Lied nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob das eine Überreaktion ist. Ich halte es für Unsinn, weil natürlich dieses Gebrülle, diese Sachen bei jedem anderen x-beliebigen Lied in jeder x-beliebigen Situation stattfinden.
Fangen wir bei der Nationalhymne an, da gibt's auch alternativen Text.
Ne? Also ich würde nicht sagen, dass das eine Überreaktion ist, sondern es ist eine hilflose Reaktion. Es ist dieses Video hat gezeigt, dass Rassismus und eben auch NS Verharmlosung oder Verherrlichung, ist jetzt, müsste man die Motivation jetzt genauer kennen, aber zumindest Verharmlosung, dass das eben nicht mal wieder kein Problem von irgendwelchen Rändern oder von irgendwelchen bildungsfernen Schichten ist, sondern dass das in allen gesellschaftlichen Schichten auftritt. Ich glaube, dafür taugt dieses Video und die Auseinandersetzung oder der Aufschrei war richtig. Allerdings auch ein bisschen heuchlerisch, weil es ist ja dann auch in den Medien jetzt letzte Woche klar geworden, solche ähnlichen Vorfälle gab es fast überall.
Auch in Sachsen-Anhalt.
Auch in Sachsen-Anhalt, in allen möglichen Bundesländern, die dann aber erstmal Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, dass es gut ist, aus dieser Aufmerksamkeit vielleicht zu lernen, dass es wichtig ist, sowas wahrzunehmen und nicht hinzunehmen. Aber ich glaube, ja, wenn man jetzt ist eine Woche ungefähr her, das Thema ist schon wieder vom Tisch. Es gibt das nächste so ungefähr. Die Art der Auseinandersetzung halte ich für problematisch. So und nicht unbedingt geeignet, jetzt vielleicht sowas wie einen Erkenntnisprozess bei den, ich sage jetzt mal, Tätern vorsichtig auszulösen, aber auch insgesamt macht es Leuten zu leicht, die sagen, oh, ich will davon nichts mehr hören, ist mir alles zu viel politische Korrektheit oder so. Das sind ja dann die gängigen Schlagworte, die dann kommen und die sich aber gar nicht ernsthaft damit auseinandersetzen. Was steht denn dahinter? Weil warum soll es denn gesellschaftlich akzeptiert sein, dass bei irgendeiner Party oder irgendwo rassistische Parolen gekrönt werden. Das ist nicht in Ordnung und es sollte eigentlich klar sein. Oder dass jemand den Nationalsozialismus in so einer Art verharmlost, indem man dann eben den Hitlergruß zeigt oder tanzend dann auch noch das Hitlerbärtchen zeigt und so. Also es ist eigentlich widerwärtig und normalerweise müsste eine Gesellschaft da ein sehr klares Stopp sagen, ohne jetzt in so eine Hysterie zu verfallen, wir müssen jetzt das Lied verbieten und wir müssen gucken und dürfen jetzt irgendwie, was dürfen wir jetzt eigentlich noch? Das ist ja dann oft so eine Frage. Ja, man darf fast alles in dem Land, aber es gibt Grenzen und die sind teilweise politisch. Rassistisch sein ist noch nicht strafbar, ist aber, finde ich, gesellschaftlich falsch. Und dann gibt es zum Beispiel den Paragraph 86a, der zum Beispiel den Hitlergruß verbietet und so weiter. Und da ist die Grenze ganz klar. Und das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern sollte eigentlich Normalität sein, dass man sich in diesem Land nicht positiv auf den Nationalsozialismus beruft.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Gesellschaft muss dann Kante zeigen, auch gegen solche Vorkommnisse. Hat sie das in Ihrem Fall oder Ihrer Meinung nach in Sylt? Hat sie das jetzt in Ihrer Meinung nach in Aachen?
Naja, ich glaube, Aachen ist noch ein bisschen komplizierter. Wir haben uns als Verein auch dazu geäußert, weil es jetzt sozusagen eine Situation gibt, das weckt ja Erinnerungen. Es gab ja diese Verbrennung der Tagebücher schon mal, damals noch kombiniert mit einem Polizeiskandal, weil die Polizisten, die vor Ort waren, nicht wussten, wer Anne Frank war und was das eigentlich für ein Buch sein soll und so.
Dachten vielleicht und, eine Bewohnerin aus dem Ort, so nach dem Motto.
Da müsste man die Polizistin fragen. Und jetzt ist sozusagen die Faktenlage ist noch schwierig, soweit ich das beurteilen kann. Ich war nicht vor Ort. Ich weiß, dass sozusagen Kolleginnen von mir sich ein bisschen genauer informiert haben, gesagt haben, es gibt die Aussage, es gibt Ermittlungen. Es ist aber gerade noch nicht klar, war das Absicht? Was steckt eigentlich dahinter? Insofern, ich würde sagen, wenn ich die Situation vergleiche mit der damaligen zum Beispiel, ich glaube 2006 war das letzte Mal.
Ich weiß noch, dass es in Pömmelte war, aber die Jahreszahl.
Nee, Pömmelte war noch was anderes. Pömmelte war so ein krasser rassistischer Überfall.
Okay,
so,
dann.
Das war sozusagen innerhalb von kurzer Zeit. Oder jetzt ich wollte gerade sagen, wenn ich das zum Beispiel mit den 90er Jahren vergleiche, dann finde ich es gut, dass es öffentlich wahrgenommen wird, dass es eine Nachricht gibt. Das heißt, es gibt eine höhere Sensibilität bei dem Thema. Das ist prinzipiell gut. Gleichzeitig, und das hatten wir gerade auch bei Sylt, gibt es sozusagen so einen Drang, dann so massiv zu reagieren, was für mich auch ein Stück weit in die Richtung geht, so als könnte man damit das Problem irgendwie ausmerzen. Und das ist falsch. Ich glaube, es macht Sinn, in dem Fall tatsächlich die Fakten abzuwarten. Dafür sind Ermittlungsbehörden da. Das ist auch, hat auch was mit Gewaltenteilung in der Demokratie zu tun. Es ist wichtig, darüber zu berichten. Gleichzeitig sollte aber erst klar sein, was ist eigentlich wirklich passiert, bevor jetzt zum Beispiel darüber nachgedacht wird, wie man mit diesen, glaube ich, 15-, 16-jährigen Schülern umgeht. Es braucht natürlich eine Beschäftigung damit, keine Frage. Aber wie sollte, glaube ich, sehr stark davon abhängen, was eigentlich wirklich passiert ist. So. Und in anderen Fällen ist das ähnlich. Es gibt eine höhere Sensibilität. Das ist gut. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Fälle. Also das bin mir nicht ganz sicher. Also ich kann die Frage nicht so richtig beantworten, ob es jetzt gut war. Es ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich weiß, dass es in Aachen jetzt auch eine Kundgebung geben sollte und sozusagen die Stadt irgendwie offen reagiert. Das ist prinzipiell, finde ich, begrüßenswert. Das ist richtig. Also es nicht weiter unter den Teppich zu kehren, was früher so die fast die einzige Strategie war, sondern offensiv damit umzugehen. Aber es ist eben auch ein sehr sensibler Bereich, auch juristisch, sind vom Jugendstrafrecht und so, wo ich denke, es ist schwierig, da jetzt eine sehr klare Antwort zu geben.
Klar werden wollen wir jetzt auch noch mal einmal zum Ende hin, und zwar mit unseren berühmt-berüchtigten drei Forderungen, die wir hier jedem Gast abverlangen. Mögen Sie uns sagen, was Sie von den Kommunalpolitikerinnen und Politikern der Zukunft erwarten?
Ich würde mir wünschen, es ist ja eher ein Wunsch, dass sich stärker mit der Bedrohung durch Rechtsextremismus hier in Halle und in Sachsen-Anhalt auseinandergesetzt wird. Also wir haben ja jetzt relativ lange drüber gesprochen. Es ist ein Fakt, dass nach dem Anschlag in Halle, der jetzt in diesem Jahr sich zum 5. Mal jährt, sich die Stadt ja etwas verändert hat. Also es gibt jedes Jahr auch die Veranstaltung an dem Gedenktag, und nebenbei ist es aber so, dass die öffentliche Präsenz extrem rechter Positionen deutlich zugenommen hat seitdem. Also die Situation hat sich nicht verbessert, sondern verschlechtert. Das hat viel mit gesellschaftlichen Einflüssen zu tun, mit Corona, mit dem Krieg in der Ukraine, mit allen möglichen Sachen. Aber das wäre ein ganz konkreter Wunsch, dass im Kommunalparlament das ernster genommen wird und zumindest das, was dort möglich ist, getan wird, um die Situation zu verändern. Ich würde mir auch wünschen, dass zum Beispiel Strukturen wie Halle gegen Rechts oder andere zivilgesellschaftliche Strukturen, die sich für eine weltoffene und demokratische Stadt einsetzen, besser unterstützt werden. Das heißt gar nicht primär finanziell unterstützt, sondern dass es sozusagen mitgedacht wird, dass solche Strukturen und solche Initiativen in einer Stadt wie Halle oder die eben auch Halle, wie es ist, ausmachen. Weil in den letzten Jahren sehr häufig auf die Erfolge, also zum Beispiel werden wir gern als Halle gegen Rechts als erfolgreiches Bündnis und wir haben dies und jenes von außen bezeichnet. Gleichzeitig, wenn es Forderungen gibt, dann wird es nicht so ernst genommen. Insofern würde ich mir da eine größere Unterstützung wünschen. Ich würde auch, das ist vielleicht zum Thema Wahlen, ist ein Wunsch, der nicht kommunal entschieden werden kann. Aber ich würde es zum Beispiel für selbstverständlich halten, dass Menschen, die hier leben, dauerhaft in Sachsen-Anhalt, aber auch in Halle, auch das Recht haben zu wählen. Das trifft für viele nicht zu. Das halte ich für skandalös. Also wenn man sich zum Beispiel Halle Neustadt anguckt, den größten Wahlkreis in Halle, kann man davon ausgehen, ich habe jetzt nicht die genauen Statistiken, aber dass dort mindestens ein Drittel, vielleicht sogar deutlich mehr Menschen aufgrund ihres migrantischen Backgrounds und keine deutsche Staatsbürgerschaft oder keine EU-Staatsbürgerschaft gar nicht wählen dürfen. Und das halte ich für absurd. Also es geht nicht darum, dass Menschen, die hier zu Besuch sind, wählen sollen. Aber Menschen, die hier leben und hier weiterhin leben wollen, finde ich, brauchen ein Wahlrecht. Das ist kommunal nicht zu entscheiden, das ist mir klar. Aber ich glaube, dass auch da geht es ja darum, das Problem zu sehen und sich dafür einzusetzen. Das könnte die Stadthalle zum Beispiel machen, sich auch auf Bundes- und Europaebenen zum Beispiel. Das waren jetzt drei.
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, jetzt so wie bei Columbo, so zum Schluss nochmal, wenn man denkt, eigentlich ist alles schon durch.
Feel free.
Wir haben ja vorhin drüber diskutiert oder Sie haben ja ausgeführt, dass der Rechtsextremismus so wachsen konnte, liegt auch daran, dass man ihn vielleicht in der Vergangenheit, als das Ganze mal so anfing, irgendwo unterschätzt hat. Wir sehen ja jetzt auch steigende Zahlen beim Linksextremismus. Laufen wir da vielleicht in dieselbe Falle?
Das glaube ich nicht. Ich denke, dass natürlich auch Linksextremismus, gerade wenn es jetzt darum geht, dass Antisemitismus stärker auch von links kommt, spätestens seit dem 7. Oktober, dass religiöser Fanatismus oder Extremismus, der muss natürlich im Blick bleiben. Das ist klar. Die Gesellschaft wird tatsächlich teilweise auch von jetzt Extremistinnen bedroht, wenn man diesen Begriff benutzen will, die nicht rechtsextrem sind. Aber es ist wichtig, die Relevanz, die gesellschaftliche Brisanz dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Weil alle Zahlen, auch wenn Sie sagen, die Zahlen steigen, aber leicht in einem leichten Ausmaß, sind in etwa in einem Verhältnis 1:10 zum Thema Rechtsextremismus. Gerade bei Gewalttaten ist die Diskrepanz noch größer. Ich glaube, dass es wichtig ist, insgesamt zu sehen, dass die Demokratie in Gefahr ist, dass es tatsächlich Bestrebungen gibt, auf ganz verschiedenen Ebenen demokratische Grundrechte einzuschränken, das, was wir für oder was die meisten Menschen wahrscheinlich hier für selbstverständlich halten, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, dass es ein Wahlrecht gibt, dass ich mich versammeln kann, dass ich meine Meinung sagen kann, dass ohne dafür zusammengeschlagen oder eingesperrt zu werden, dass das eben selbstverständlich sein sollte, aber nicht ist. Diese Werte sind in Gefahr. Und ich bleibe dabei momentan oder eben auch auf absehbare Zeit sehr viel stärker von der extremen Rechten, weil wir haben aktuell einfach eine Partei, die überall bei den Wahlen, von denen wir gerade sprechen, antritt und die ganz offen die Demokratie abschaffen will. So eine Partei gibt es auf der linken Seite gerade nicht. Und trotzdem ist es natürlich richtig, diese Gefährdung der Demokratie von allen Seiten im Blick zu behalten.
Gut, jetzt haben wir kurz vor den Wahlen unsere längste Folge produziert, alles gut.
Eine Chance haben wir noch, das zu toppen.
Eine Chance haben wir noch, das zu toppen, und da wird Christian Stecker zu Gast sein. Er beschäftigt sich ganz viel mit Wahlen als Wahlforscher und er wird uns unter anderem auch erläutern, warum es für den ein oder anderen sinnvoll sein kann, jetzt so kurz vor der Wahl zum Beispiel noch ein Krokodil freizulassen. Aber dazu dann am Freitag mehr.
Wir freuen uns auf Sie und Gott, dann sind es nur noch 2 Tage und dann müssen wir das Kreuzchen auf den Wahlschein setzen.
Bis dann, ciao.